Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lenzing Mediaport in Dortmund.
Bei uns ist es ein bisschen wie im Krieg. Da wird triagiert und wer zuerst stirbt, wird zuerst behandelt. Aber wir müssen auch irgendwann anerkennen, dass wir eben auch nicht Gott sind. Ich meine, wir sind Menschen, wir werden sterben. Der Tod ist, je nachdem, wie er auftritt, vielleicht der größte anzunehmende Unfall.
Dr. Anne Herbrich ist die Chefin von gleich drei Notaufnahmen in drei Krankenhäusern. Das Josefs in Hörde, das Krankenhaus Dortmund-West in Kirchlinde und das Rochus in Castrop-Rauxel. Ein Herz kann man nicht reparieren, hat Udo Lindenberg 1991 gesungen. Von wegen. Dr. Anne Herbrich gibt kein Herz so schnell verloren.
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer
Lenzing Mediaport in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddeus. Heute zu Gast Dr. Anne Herbrich.
Müssen wir nachher noch drüber reden, ob Sie das wirklich nicht machen. Machen Sie nicht, oder? Ein Herz verloren geben. Oder sind Sie noch ganz verzückt, dass wir Sie mit Udo Lindenberg zusammen...
Ich bin schockiert.
Warum?
Also
warum?
Da kann ich doch jetzt aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen.
Ja, das stimmt, aber wir wollen das auch hoffen, dass Sie keine... Dann vielleicht gefällt Ihnen das besser, was zu Ihren Ungunsten vorliegt. Anne Herbrich
das
ist falsch...
Das kann eigentlich nicht viel sein.
Doch. Sie ist falsch abgebogen. Sie ist als Basketballerin deutscher Meister geworden. Sie war in der Juniorennationalmannschaft. Aber statt wie die derzeit beste deutsche Basketballspielerin Satu Sabali in die USA zu wechseln, um mehr als $1 Million zu verdienen, schlägt sich Dr. Anne Herbrich im Krankenhaus die Nächte um die Ohren. Was hat sie abgehalten, total Basketball zu machen?
Also eiskalte Antwort, das Geld. Nee, das stimmt natürlich nicht. Das war einfach zu der Zeit, also das ist ja etwas mehr als 10 Jahre her, jetzt kein Sport, mit dem man hauptberuflich Geld verdienen kann. Und letztlich wäre das ja auch dann irgendwann endlich gewesen. Also die Frage hat sich einfach nie gestellt und hätte mich dann auch in der Frührente mit 30 nicht befriedigt.
Ja gut, aber Sie hätten ja dann noch, Sie haben ja noch ein Studium sowieso angehängt, neben, wo ich nicht verstehe.
Ich habe das tatsächlich nicht angehängt, ich habe das parallel gemacht. Also ich habe studiert und war quasi hauptberuflich Basketballerin.
Ich meine, als Sie schon Ärztin waren, haben Sie ja jetzt vor 10 Jahren ungefähr nochmal ein Studium angehängt für angewandte Ethik. Das heißt, so hätten Sie das ja auch machen können, weil ich stelle mir einfach vor, wenn man so gut irgendeinen Sport kann, wie Sie Basketball spielen können oder konnten, dann ist das doch ein Traum eigentlich, oder? Wenn man das jetzt so sieht, ich habe die Satu Sabali, ich hoffe, dass ich die richtig ausspreche, habe mir das angeguckt, wie bei den Dallas Wings spielt. Und das ist ja sehr großartig eigentlich. Man kommt da rein, alle freuen sich und dann geht's los, man spielt.
Ja, das ist doch mein Alltag. Ich komme rein, alle freuen sich. Und letztlich mache ich immer noch Spitzensport. Also das fühlt sich ja nicht anders an. Also man muss für etwas üben, trainieren, dann, wenn es drauf ankommt, leisten und wenn es gut läuft, gewinnt man.
Aber Basketball ist jetzt gar nicht mehr Teil Ihres Lebens?
Nee, also das ist ja doch...
Als Ausgleich oder...
Nein, das ist ja schon körperlich sehr anstrengend. Ich bin ja doch schon ein bisschen vorgealtert. Also ich schaffe noch ein bisschen Joggen, Wandern und Klettern. Aber Basketball würde ich auf dem Niveau auf keinen Fall mehr schaffen. Und auf einem niedrigeren Niveau ist es mir zu gefährlich.
Ja, ist zu gefährlich, weil sie sich verletzen, oder?
Naja, also das ist ja schon ein körperlich robuster Sport. Und wenn die Mitspieler oder Gegner nicht auf dem gleichen Niveau spielen, das soll aber gar nicht negativ klingen, dann machen die auch schon mal Bewegungen, mit denen man nicht rechnet. Und dann ist auch das Verletzungsrisiko zu groß. Aber die Wahrheit ist natürlich, ich bin viel zu alt für sowas.
Aber für Klettern nicht? Also Klettern hört sich für mich auch
gefährlich. Ja, also jetzt nicht so Freeclimbing, okay, Sondern Klettersteige. Also das ist ja doch ziemlich sicher. Also ich glaube, das ist sicherer als Autofahren.
Ich habe das bei den Olympischen Spielen gesehen. Gibt es doch diese ganz schnelle Variante 3x3, 3x3 oder 3x3, wie nennt man das genau, wo die Deutschen Gold gewonnen haben. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat Gold gewonnen in Anwesenheit von Dirk Nowitzki und dem König von Spanien, weil die Spanier waren die Gegner. Und das war fand ich fantastisch. Nur es geht so schnell, dass man gar nicht vor Aufregung weiß, wohin mit sich. Dann gucken Sie das auch noch an, Frau Herbrich? Wenn Sie
die Wahrheit ist, ich gucke das überhaupt nicht mehr. Also ich habe natürlich überhaupt wenig Zeit das klingt jetzt auch doof, wenn ich sage, ich habe das Interesse verloren, aber meine Interessen haben sich natürlich verlagert. Ich sehe das sporadisch, denke dann auch, das ist ganz schön schnell. Wahrscheinlich auch alles viel schneller als früher oder mit Sicherheit schneller als früher, aber mein Herz hängt da nicht mehr dran. Ich habe es verschenkt an
die Medizin.
Meinen Beruf.
An die Medizin.
Ja.
Wie funktioniert das? Das kann man auf Ihrer Seite von der St. Paulus Gesellschaft kann man sich angucken. Da offenbar ist es auch ein Interesse durchaus von Ihnen als Ärztin, von Ihren Kolleginnen und Kollegen, dass man Bescheid weiß oder zumindest einen Eindruck kriegt von dem, was da geschieht. Ich habe gelesen, dass Sie 65.000 Patienten im Jahr mindestens zu versorgen haben oder zu versorgen hatten im vergangenen Jahr. Und das läuft jetzt normalerweise so, dass eigentlich in die Notaufnahme doch Leute mit dem Kranken- oder Rettungswagen gebracht werden oder kommen auch Leute so?
Ja, also der überwiegende Teil kommt tatsächlich zu Fuß. Also Rettungs- und Krankenwagen fahren uns an Notarztwagen. Nicht alle davon sind kritisch krank, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und viele kommen natürlich auch zu Fuß, aus unterschiedlichen Gründen. Mit Einweisung vom Hausarzt, auf Empfehlung oder mit subjektiven Beschwerden. Nicht immer sind das auch Beschwerden, die eigentlich in eine Notaufnahme gehören.
Sagt man das dann auch oder müssen Sie jeden erstmal behandeln? Nee,
wir müssen natürlich jeden erstmal begucken, das ist ja ganz klar. Also wir dürfen niemanden einfach wegschicken, so, du siehst nicht so krank aus, du kannst mal zum Hausarzt gehen. Also so funktioniert das nicht. Wir müssen schon alle begucken. Es müssen auch alle ärztlich gesehen werden. Das sprengt natürlich manchmal auch den Ressourcenrahmen und führt zu Wartezeiten, gerade wenn man mit Bagatellerkrankungen kommt. Aber wir können keinen wegschicken. Aber wir priorisieren. Also jeder, der kommt, wird... Ich sag mal, bei uns ist es ein bisschen wie im Krieg. Da wird triagiert und wer zuerst stirbt, wird zuerst behandelt.
Okay, gut. Also wenn es dann ist ja, da ist ja ein Fallen der Patient. Dieses Triage-System, das hat Farben, habe ich auf dem Formular gesehen. Und wer ist jetzt jemand? Das war, glaube ich, die Farbe Blau, wo man sagt, ist nicht dringend. Das ist jetzt jemand, genau. Der. Was muss denn der in der Notaufnahme sein, damit man sagt, es ist nicht dringend?
Also zum Beispiel seit 3 Wochen. Ein Schmerz am kleinen Zeh, ohne Rötung, Schwellung, Unfall.
Ich war jetzt nicht so dringend. In einer Notaufnahme mit einem geklemmten Finger schäme ich mir auch nicht bis heute, dass ich das gemacht habe. Aber ich hatte solche Schmerzen und meine.
Dann wären Sie niemals blau triagiert worden. Also starker Schmerz ist ein Indikator für eine höhere Triagegruppe. Also Schmerzen sind ja letztlich auch ein Notfall.
Der war in einer Stahltür eingeklemmt und mir war auch schwindelig und alles. Ne, dann kann man sich ja nicht vorstellen, was ein kleiner Finger für einen Schmerz auslösen kann.
Doch.
Blau angelaufen, der Finger. Und am Ende, als ich endlich dran war, ich wusste ja, ich bin jetzt kein dringender Notfall, dann wurde der Finger aufgepiekst mit so einem,
ne, und dann Nadel.
Mit der Nadel und lief das Blut raus. Und das ist schon nicht mehr blau?
Nee.
Ach,
das ist ganz sicher nicht blau. Also ich hatte das zufällig ja auch schon mal, also am großen Zeh, da hatte ich mir eine Tasse draufgeworfen.
Von der
und
Tasse?
Das tut unendlich weh und... Wenn der Schmerz dann nachlässt, das lässt ja sofort nach, wenn die Nadel da reinkommt, das ist so herrlich.
Hätte ich das selber lösen können mit der Nadel eigentlich?
Theoretisch ja, aber da würde ich von abwarten. Also lassen Sie uns mal lieber manipulieren.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Ich bin ja jetzt einen Schritt zu weit vorgeprescht. Es gibt ja, wenn man sich darüber Gedanken macht, für Leute im Leben normalerweise wenig Dinge, die so fürchterlich sind, wie einen Notfall zu bezeugen. Das möchte keiner. Oder wenn man das muss, also ich hätte es immer wieder mal mitgekriegt, der S-Bahn oder sowas, man sieht plötzlich, jemand erleidet einen epileptischen Anfall, jemand hat einen Herzinfarkt, jemandem geschieht etwas Lebensbedrohliches. Die normale Reaktion von Menschen, die das nicht gewöhnt sind, ist, dass man erstmal erstarrt oder denkt, um Gottes Willen, was ist da los? Jemand muss helfen. Sie sind diejenige, die da auf allerhöchstem Niveau hilft, aber das ist man ja nicht von jetzt auf gleich. Wann ist das bei Ihnen passiert? Wann sind Sie da gewissermaßen durch den Vorhang getreten und wussten, okay, jetzt bin ich nicht mehr Frau, die das bezeugt, jetzt bin ich eine Helferin?
Also durch den Vorhang trete ich ja jeden Tag. Also letztlich passiert das so ein bisschen mit der Uniform, also für mich zumindest. Also wenn ich auch im Notarztdienst bin, ich ziehe meine Uniform an, dann bin ich voll in meinem Job und dann kann ich da auch agieren, wenn sowas passiert. Wenn jetzt vor mir auf der Autobahn ein Unfall passiert und ich sitze da in Privatklamotten, dann denke ich auch erstmal, oh Gott. Oder wenn ich was Schlimmes in der Zeitung lese. Also letztlich ziehe ich das an und aus. Also ich bin auch zwischendurch Mensch.
Ja, aber ich meine, man muss das ja lernen. Also als Sie jetzt junge Studentin waren, in Düsseldorf und sich, also klar war, sie würden neben dem Basketball, vor allem vor dem Basketball Medizinerin werden. Dann, man muss ja trotzdem, ich erinnere mich daran aus der eigenen Sanitäterausbildung, dass wir wochenlang darauf vorbereitet worden sind, dass bald die praktischen Übungen kommen und dann kamen nur Schauspieler, die aber sehr glaubwürdig geschrien haben und sich gekrümmt haben und so, und wir waren fast alle trotzdem immer noch paralysiert, weil die Transformation zum Helfer nicht stattgefunden hatte. Und das interessiert mich jetzt, wann das bei Ihnen passiert ist, dass Sie gesagt haben, so jetzt zum Beispiel Leute anfassen, fand ich sehr schwierig, ohne dass die einen darum gebeten haben, sondern weil man das machen muss, weil man gucken muss, ist da was am Arm, blutet da irgendwas. So. Wann ist das bei Ihnen passiert?
Das kann ich so gar nicht sagen. Also das ist eigentlich nie passiert. Also das passiert ja letztlich wirklich die Transformation jeden Tag. Also ich habe jetzt kein Erweckungserlebnis im Studium gehabt, ich sagte, oder vorher, das ist es, das will ich machen, ich will Leute anfassen, helfen, retten. Ich habe eigentlich auch nur aus Versehen Medizin studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Aber natürlich jetzt im Nachhinein bin ich da für mich genau richtig. Also es ist eine absolut sinnstiftende Tätigkeit, da bin ich auch total glücklich mit. Aber diese Transformation vom Mensch zur Ärztin oder auch von mir aus dann zur Notärztin in kritischen Situationen, die findet jeden Tag statt. Also das Kleid lege ich mir jeden Tag neu an. Und natürlich gibt es dann auch trotzdem Situationen, wo ich erstmal denke, ui, jetzt muss aber mal ein Arzt kommen. Oder wo ich auf der Anfahrt schon denke, ich sag jetzt mal Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oder während des Einsatzes. Man muss sich dann selber immer so ein bisschen runterregulieren. Natürlich hilft da auch ein bisschen Erfahrung. Aber Angst kenne ich auch als Ärztin. Aber die muss ich dann überwinden.
Bei was denken Sie, ich möchte da nicht hin?
Naja, also es Kinder, die verletzt sind, wo schon klar ist, vom Balkon gefallen oder auch eine Anfahrt zu einem gemeldeten Verkehrsunfall auf der Autobahn. Das kann ja nichts sein oder es kann wirklich ein Desaster sein. Also, dass ich da total gelassen bin und denke, super, also da fahren wir jetzt mal hin und dann rocken wir mal die Welt. Also das ist so nicht. Also ich bin jetzt nicht zum Beispiel rettungsgeil, wenn ich das mal so sagen darf.
Gibt es solche Leute, gibt es.
Also ich muss da schon auch sagen, okay, du kriegst es hin. Also, aber beruhigen muss man sich da schon auch immer mal selber.
Ich kann mir vorstellen, jüngere Kollegen sind ja dann auch, oder Kolleginnen, dankbar, wenn sie mit Erfahrung, also die könnt ja auch, könnt ihr mir vorstellen, dass ihr Job ist, ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, erstmal hinfahren, erstmal gucken, dann mal sehen.
Ja. Oder, also ich muss auf jeden Fall immer so tun, als ob ich ruhig bin. Das ist ja schon mal total wichtig. Das hilft einem aber auch ja tatsächlich selber. Ich weiß nicht, von wem es kommt, wahrscheinlich Queen Mom. Wahre die Form und die Form wahrt dich. Da ist ja ein bisschen was Wahres dran.
Stimmt.
Aber man muss auch selber sich selbst disziplinieren, dass man sich nicht aufregt. Also ich bin auch ein Fluchttier, wie wir alle. Aber einer muss es ja dann tun. Und man muss sich da auch tatsächlich emotional so ein bisschen selbst regulieren. Es gibt natürlich auch Leute, die pinkeln Eisklötzchen. Also ich persönlich nicht. Also ich muss schon auch dafür sorgen, dass ich ruhig bleibe.
Gibt es denn Methoden dafür? Also wenn Sie jetzt wissen, wir fahren da hin und wir brauchen 5-6 Minuten, zähle ich dann einfach bis unendlich oder denke ich, was muss ich nachher noch erledigen? Also um sich oder geht man schon
also
durch?
Also man macht schon mal so eine kleine Einsatzvorbereitung. Also was sind Gefahren an so einer Einsatzstelle? Was könnte das sein? Aber letztlich mit viel Erfahrung kommt natürlich auch viel Ruhe in die Nummer und dann fährt man ja erstmal hin und guckt.
Aber das ist ja bei der Anfahrt auch recht laut. Das ist ja relativ eckig oft, oder?
Ja. Also, aber ich muss da ja kein Podcast hören auf der Anfahrt.
Nein, weil das gerade so bei dir so klang, als du sagtest.
Ja, wenn ich selbst nicht fahre, aber der fährt, muss ja
hoch. Das ist die ganze Zeit laut und ein Funkgerät ist an.
Naja, also Lärmbelästigung sind wir ja gewöhnt. Also egal wo, es piepsen immer Tausende von Alarmmenschen, schreien. Also ohne Schmerzen und ohne Grund ist es immer laut. Also Lautstärke ist jetzt, glaube ich, kein Ablenkungsgrund.
Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, was das mit diesem ganzen Gepiepe immer so, wie wir aus diversen Emergency-Folgen natürlich
wissen. Drops habe ich mehr geguckt.
Ja, das ist auch nicht gut. Also ich drehe zum Beispiel immer Alarme, passe ich immer an Patienten an, also damit es möglichst leise ist. Also weil das hat ja sonst zwei Konsequenzen. Entweder sind alle gestresst, inklusive der Patienten, die sind ja auch gestresst, wenn es überall piepst, oder keiner guckt mehr hin. Also beides ist ungünstig. Deswegen passe ich so Grenzen immer an die Patienten an, die ich vor mir habe, damit ein bisschen Ruhe in den Karton kommt.
Ich habe aber, ich finde das toll, wie Sie das sagen, weil Ware, die Form und die Form war dich, weil das ist mir nicht als Prinzip eingefallen, aber ich habe das seinerzeit so gemacht im Rettungs, weil ich mich an keine Zeit in meinem Leben erinnere, wo ich so viel Angst gehabt habe, weil das sieht in den Serien immer so aus, wie der Arzt und die Helfer kommen und dann ist ja klar, was los ist. Dabei hatte ich oft das Gefühl, was ist denn hier, was geschieht, warum schreit der, wo ist der Patient, was ist hier los, wie machen Sie das, wie verschaffen Sie sich ein Bild von der Lage, Frau Herbrich, wenn Sie irgendwo hinkommen?
Ja, eigentlich genau so. Erstmal gucken, was los ist. Optimalerweise ist schon irgendein erst eintreffendes Rettungsmittel da, das weiß ich aber ja nicht. Also wenn wir zuerst hin, müssen wir das ja erstmal gucken. Versuchen dann, also das ist ja jetzt konzentriert Ihre Frage auf einen Unfall.
Unfall. Und dann aber auch zu Hause. Meistens kommen, ja, dann kommen sie schnell hoch.
Ja. Wir kommen, wir gucken, wir werfen unser Equipment dran, gucken, wo ist das führende Problem? Ist es der Atemweg? Ist es die Atmung an sich? Ist es der Kreislauf? Blutet es irgendwo raus? Ist es das Bewusstsein? Also das kann man ja ganz schnell nach Algorithmen priorisieren mit wenigen einfachen Mitteln und dann macht man sukzessive eben erweitertes Monitoring und behandelt zumindest erstmal das Problem, was führend ist. Also das sind auch so Dinge, da kann man sich durch so einen Einsatz hangeln. Also und am Ende muss ja nicht rauskommen, dass der Patient nach Hause geht, sondern der muss transportfähig sein. Und wir müssen irgendeine Überschriften über den Patient setzen, damit wir das richtige Zielkrankenhaus auswählen. Es macht ja auch keinen Sinn, Herzinfarkt in Krankenhaus ohne Herzkatheter zu bringen zum Beispiel. Also das ist letztlich ein chronologischer Fluss. Da helfen uns aber auch Algorithmen.
Aber wenn Sie jetzt da hinkommen und das ist eine Wohnung, also ich denke mal, Sie haben ja viele Wohnungen vorgefunden, die können wir uns gar nicht vorstellen, weil wie es da aussieht, wie da der Zustand ist, blendet man das aus oder haben Sie sofort so einen Scannerblick von wegen, ich muss hier gleich noch ein paar Geräte ausschalten, da sind Tiere, die nicht, vielleicht wenn der Mensch allein ist, versorgt werden müssen, was, also da hängt ja eine ganze, man kann ja nicht einfach so eine Wohnung vielleicht zurück, vielleicht ist der Herd noch an, kümmert man sich da noch mit drum, man hat ja auch keine Zeit zu verlieren.
Ja, also da sag ich mal, arbeiten mit Profis, da gucken wir schon nach, also dass der Herd aus ist, die Fenster dazu sind
Tiere.
Die elektrischen Geräte, die Tiere, dafür gibt es ja auch dann tatsächlich einen Notdienst, die nehmen wir natürlich nicht mit. Ne? Also, aber wir gucken schon, dass die Bude nicht in die Luft fliegt, wenn wir da abgerückt sind.
Ja, oder ein Säugling ist noch da, ne? Also es kann ja so viel passieren.
Das nicht würde nicht passieren, nein.
Also was passiert ist, dass die Tiere, Hunde zum Beispiel,
sich dann so lange um das Baby kümmern?
Nee, die sind oft ein Hindernis, was überwunden werden muss. Weil du bist ja ein Eindringling, wenn
Ach
du
so, da kommt so ein Dobermann und Herrchen liegt da am Boden, kann
ich. Ich erinnere mich, dass einem Kollegen bedauerlicherweise durch zu hastiges Eindringen in die Wohnung, dem wurde in die Hoden gebissen und das wird bei der Feuerwehr in Dortmund wurde das kritisch rezensiert, sagen wir mal, dass er so ein bisschen, hastig war. Aber, und das heißt, ab da haben alle sehr genau auf das Kläffen geachtet. Aber dieses, was Sie sagen, dass Sie sich einen Überblick über die Lage verschaffen. Sie haben das jetzt schon wieder so sachlich gesagt, so nüchtern, Frau Herbrich. Aber das kann ja, also wenn jetzt jemand da liegt und der ist zum Beispiel nicht ansprechbar, der ist bewusstlos und Sie müssen den Verdacht haben, dass der einen Herzatemstillstand erlitten hat. Was machen Sie dann?
Dann beseitigen wir das. Also wenn jemand einen Herzstillstand hat, wird natürlich sofort angefangen, eine Wiederbelebung durchzuführen. Also das kann man ja mit einfachen Mitteln feststellen. Wenn jemand nur bewusstlos ist, muss man ja gucken, warum. Oder ist durch die Bewusstlosigkeit der Atemweg gefährdet, muss der gesichert werden. Also das sind ja dann alles Anschlussfragen. Also die Überschrift kann man relativ zügig setzen. Also insbesondere darüber, ob jemand wirklich kritisch ist oder nicht. Also das, wenn man älter wird, sieht man das schon, wenn man die Tür aufmacht.
Wie Sie sehen, Moment, ja, das ist interessant. Sie sehen, was sehen Sie, wenn Sie die Tür aufmachen?
Kritisch, ja, nein.
Kritisch, ob die Situation kritisch ist, ja. Also ob der Mensch lebensgefährlich in Lebensgefahr schwebt, um den es geht.
Ja gut, also ich gucke, das ist jetzt so ein bisschen salopp formuliert, aber tatsächlich kriegt man ja auch einen diagnostischen Blick oder einen klinischen Blick. Also ich kann auch ohne viele Apparate zumindest schon mal sehen, ob jemand richtig krank oder schwer verletzt ist oder nicht. Das ersetzt das nicht, aber das hilft schon mal.
Und selten getäuscht dann so von dem ersten.
Also ich will jetzt keine Statistik, aber ich glaube tatsächlich alle, die ungefähr so alt sind wie ich und das Geschäft so lange betreiben, die sehen schon direkt ziemlich viel auf einmal. Also vor allem, ob jemand kritisch ist oder nicht.
Haben Sie sich denn schon mal getäuscht, dass man hinterher sagt, das habe ich komplett falsch eingeschätzt? Und
ja, also selbstverständlich habe ich schon mal falsche Arbeitsdiagnosen gestellt, die im Nachhinein was ganz anderes waren.
Kann man das dann wieder aber auch vergessen und oder denkt man an so, also wie, weil ich habe, also, du hast erzählt, die Frage, können Sie das Krankenhaus vergessen, wenn Feierabend ist, können Sie nicht. Sie denken
eigentlich immer nie. Also tatsächlich, so richtig vergessen kann ich das nie. Also erstmal aus logistischen Gründen, also man plant ja und die Arbeit ist immer im Kopf. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass man natürlich nochmal an die Patienten denkt. Oder ist der eine drunter untergegangen, weil es zu viel war? Hast du daran gedacht, als ich noch die Intensivstation früher betreut habe, habe ich da abends oft noch zweimal angerufen und gesagt, mir ist noch eingefallen, mach das und das. Also man nimmt das schon mit. Und klar, es passieren auch mal Situationen, die laufen schief. Oder man hat eine falsche Entscheidung getroffen. Das nimmt man natürlich auch mit. Und da muss man auch ein bisschen Resilienz entwickeln. Also
das war in der Pandemie war das hier das Tor für die Selbstausbeutung von Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pfleger, dass sie sich immer gesagt haben, also dass sie nicht wirklich loslassen konnten, dass sie wussten, wir sind strapaziert, aber wir müssen, wir haben so einen großen Andrang von Patientinnen und Patienten, wir müssen jetzt helfen und ich gucke lieber nochmal und habe ich das, ich bleibe lieber noch eine Stunde, dann gucke ich nochmal und so. Das lerne ich aus dem, was Sie sagen, das kennen Sie aus eigener Erfahrung sehr gut.
Ja, aber ich würde das für mich jetzt überhaupt nicht an der Pandemie festmachen. Also das ist, glaube ich, also wer verantwortungsvoll und ernsthaft seinen Beruf ausübt, der reflektiert ja auch das, was er den ganzen Tag gemacht hat, irgendwann nochmal auf der Fahrt nach Hause oder auch im Bett. Und der wird unweigerlich da ein oder zwei Dinge finden, wo er denkt, das hätte ich noch besser machen können.
Träumen Sie davon?
Auch? Nicht, dass ich wüsste.
Nee, echt nicht? Also, nee. Das hätte ich jetzt gedacht. Und wenn ich jetzt an Träumen denke, haben Sie einen Wecker zu Diensten? Also werden Sie sofort wach? Haben Sie so einen,
Sie
tief schlafen?
Ja, unbedingt. Ich denke, jeden Morgen heute kann ich auf keinen Fall aufstehen.
Echt?
heute geht es wirklich nicht.
Und wie ist das? Sie haben doch Ihr Zimmerchen als Notärztin. Also wenn Sie Notärztin sind, jetzt sind Sie ja auch noch Chefärztin, muss man auch noch dazu sagen. Haben wir vorhin schon eingangs gesagt. Das heißt, in diesem, wenn Sie der Schlaf dann da ist, der Alarmschlaf ist ein anderer.
Also jetzt ist das ja mein Privileg. Ich habe wenige Privilegien, aber eins ist, ich fahre nicht mehr nachts. Ich mache nur noch die Altersdienste. Nur noch 12 Stunden Tagdienste.
Aber wenn Sie sich daran erinnern, wie das war, wenn Sie sich dann hinlegen durften.
Ja, man ist einfach müde, also man schläft.
Automatisch.
Also ich habe auch schon mal einen Alarm verschlafen.
Ach, wirklich?
Ja.
Und was geschah dann?
Da hat der Notfallsanitäter ans Fenster geklopft.
Aber die Verantwortung, die eine Notärztin trägt, ist ja absolut solitär. Also niemand an dem Ort, wo etwas geschieht, trägt eine vergleichbare Verantwortung, weil man immer sagen kann, die Ärzte entscheidet das. Finden Sie das... Also ist Ihnen das mitunter schwer gefallen? Oder erinnern Sie sich an Momente, wo Ihnen das schwer gefallen ist, zu sagen, okay, diese Reanimation beenden wir jetzt hier an der und der Stelle?
Nee, schwer gefallen würde ich, glaube ich, nicht sagen. Also Verantwortung übernehmen, das traue ich mir zu, das kann ich auch. Und bedeutet ja eben dann auch, dass man sagt, nee, das ist jetzt hier alles, das hat keinen Sinn, das hat keine Prognose. Wir hören jetzt auf. Und ich bin ja nicht alleine, also natürlich stelle ich das auch immer noch in den Raum fürs Team. Also, ne, ich kann ja niemanden dann alleine zurücklassen, der denkt, kann ich nicht mitleben oder hätten wir nicht noch, sondern also das stellen wir dann schon auch nochmal in den Raum und sagen, oder hat jemand unter diesen und diesen jetzt situationsbedingten Kriterien eine andere Meinung? Also da darf dann auch jeder nochmal was sagen. Also meistens ist es aber auch klar, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn nicht klar ist, dass etwas aussichtslos ist, würden wir das ja nicht beenden. Nach menschlichem Ermessen klar ist.
Jetzt haben Sie mir vorhin erzählt, dieses Jahr haben Sie schon selbst den Krankenwagen gerufen. Ne? Ich war Notarzt sogar.
Nee, ich habe extra keinen Notarzt gerufen. Ich habe extra nur einen Rettungswagen gerufen.
Also Sie haben die 112 gewählt?
Ja, und wählen lassen. Ich war tatsächlich nicht mehr in der Lage, selber zu wählen, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe.
Und das heißt, man hat sie schon erkannt oder die wussten schon?
Also das war wahrscheinlich der lustigste Anruf bei der Leitstelle Recklinghausen. Ich wohne ja in Castrop. Ich bin in der Küche verunfallt mitten in der Nacht und habe mir dabei mehrere Rippen gebrochen und einer davon hat die Lunge durchbohrt. Dann habe ich das noch 2 Stunden zu Hause versucht auszuhalten, aber mit der Luft wurde immer weniger und die Schmerzen waren dann irgendwann nicht mehr auszuhalten. Und dann habe ich eben gesagt, ruf 112, ich glaube, ich habe das und das und dann hat die Leitstelle Recklinghausen, also ich glaube, ich zum ersten Mal in ihrem Leben einen Anruf bekommen, sie möchte bitte einen RTW mit Sonderrechten da und dahin schicken mit Verdacht auf Rippenserienfrakturen, Hematopneumothorax.
Und wieder. Oh, wow, hat sich das alles sauber angeht. Und war Ihre Diagnose richtig?
Ja, natürlich, ich wusste ja, was ich habe. Sonst hätte ich ja nicht entschieden, okay, das morgen tut es nicht mehr so weh, du bleibst im Bett. Also ich
und die Rippe war, also und das heißt, was mussten die Kollegen dann machen?
Die mussten eine Drainage in die Lunge einlegen, also damit eine Thorax-Drainage, ja, genau. Ja.
Und dann haben die, das stelle ich mir für die auch ein bisschen aufregend vor, muss ich dir mal vor. Kommt die Chefin und denkt sie, ach du großer Gott, jetzt muss ich einen Pneumothorax. Und ich kenne einen anderen Mann, der auch Notarzt ist aus Hamburg, der hat bei allen Operationen immer sich ausbedungen, nur lokale Anästhesie, damit er, und da muss Kameras ausgerichtet werden, damit er überwachen kann, was da geschieht. Aber sowas haben sie nicht machen lassen.
Nee, also tatsächlich, ich habe mich ja in ein Krankenhaus meiner Wahl bringen lassen, was zu meinen drei Kliniken gehört.
Achso, ich dachte, keine eigene, um Gottes Willen,
irgendwie nicht zum Jungen. Auf jeden Fall, also das kann ich sagen. Also ich würde mich jederzeit in meinen Kliniken behandeln lassen, habe mich da auch extra hinbringen lassen, wusste auch, wer Dienst hat. Und dann habe ich noch kurz gefragt, hast du ein Problem damit, mir eine Thorax-Drainage zu legen? Nein, ich habe es ja von dir gelernt. Dann war der Drops gelutscht und ich habe mir eine schöne Sedierung machen lassen. Ich kann mich an nichts erinnern und der Kollege, den ich auch glücklicherweise mit habe ausbilden dürfen, hat es auch zauberhaft gemacht.
Zauberhaft.
Ja.
Beschreiben Sie mal, was man macht, wenn man eine Thorax-Drainage macht.
Ich habe darunter auch keine Vorstellung.
Gut, also die Basis war jetzt in diesem Fall oder ist in den meisten Fällen eben, dass die Lunge kollabiert ist. In meinem Fall war da auch noch Blut eingelaufen und die muss sich ja irgendwie wieder entfalten. Also wird ein kleiner Schnitt an der Seite im Brustkorb gemacht, so ein paar Zentimeter lang. Und dann wird mit einem stumpfen Instrument so lange vorpräpariert, bis man quasi zwischen den Rippen auf der Muskulatur ist, die da sitzt. Die wird dann durchbohrt. Und dann wird halt so eine, sagen wir mal, fingerdicke Drainage da eingelegt und anschließend so ein Saugsystem angeschlossen, dass die Lunge quasi wieder ansaugt.
Und jetzt ist das verheilt inzwischen? Das dauert doch ewig.
Wie sehe ich denn aus?
Ich hätte nichts angesehen, aber ich weiß
das. Nein, also das hat an sich hat nur 3 Tage gedauert. Dann war ich noch eine Woche arbeitsunfähig tatsächlich, weil das natürlich auch noch wehtat. Es waren ja auch immerhin noch 3 Rippen gebrochen. Und aber ich kann schon wieder joggen.
Ich war bei Helene Fischer, als sie gestürzt ist vom Trapez. Die hat sich ja auch die Rippen gebrochen und selbst die war ja wochenlang nicht in der Lage, das wieder zu machen. Ne?
Weißt du, was ist, wo sie das Trapez vor die Nase gekriegt hat, wo sie sie auch gebrochen hat?
Da stand ich, glaube ich, in der 3. Reihe. Das war das Konzert meines Lebens.
Und wusstest du, das ist nicht gut für Helene, das ist schlecht gelaufen?
Ich habe Blut gesehen, aber die haben ja erstmal weitergemacht in der Show, ne? Und da, es war schon, man hat halt mitgefühlt, ne? Du weißt nicht, was das genau passiert. Aber mit Rippenbrüchen, also sie sind auch früher wieder an die Arbeit zurück wahrscheinlich, als sie es jemandem empfohlen hätten, der ihr Patient ist.
Ja, ich meine, es gibt ja einen Unterschied zwischen krank und arbeitsunfähig.
Ja. Ah, was ist das für eine? Also das heißt, Sie würden Leute ermuntern, wenn jetzt Leute bei Ihnen arbeiten, wenn Sie denen noch nicht sagen, komm, du bist doch schon wieder arbeitsfähig, du bist doch noch krank.
Auf keinen Fall, Nein. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Also das würde ich nie tun. Aber ich bin ja schon groß, ich kann ja für mich selbst entscheiden, was kann ich leisten und was nicht. Ich bin ja auch nicht direkt wieder aufs Notarzt-Einsatzfahrzeug gegangen, das wäre nicht möglich gewesen. Aber die Tätigkeit in der Notaufnahme konnte ich nach 10 Tagen wieder.
Aber Sie hätten das nicht,
Aber ich wäre nicht in den Einsatz gegangen, also in den Außendienst.
Das aber Sie wären nicht so.
Ist einfach zu körperlich.
Das sieht man in so Filmen ja dann immer, dass dann die Notärztin, der Arzt, der das kann, das dann auch selber macht. Das geht nicht, oder? Eine Thorax-Drainage selber machen.
Also ich sag mal, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, sonst bin ich tot, hätte ich vielleicht zum Küchenmesser gegriffen. Aber ansonsten ist die Hemmschwelle wäre jetzt doch ein bisschen groß. Und das mit dem Kugelschreiber, ist eine Erfindung der Filmindustrie.
Also Sie hätten zum Messer und Kugelschreiber genau
das.
Das funktioniert nicht
Das funktioniert auch nicht.
Funktioniert auch nicht, ne?
Also aber mit einem ordentlichen Schweizer Taschenmesser funktioniert beides.
Beides. wie heißt es denn?
Ich nehme ja immer zum Klettern zum Beispiel, nehme ich 3 Sachen mit. Ein Taschenmesser für sowas. Eine Beckenschlinge und ein Tourniquet. Das ist das Einzige, was einen am Berg retten kann,
um
abzubinden. Ansonsten muss man auf die Luftrettung warten.
Sagen Sie doch mal, ich habe vergessen, wie heißt die Sache nochmal, die man... Das ist uns
Koniotomie, Luftröhrenschnitt.
Genau, ist uns erzählt worden, wenn das müsst ihr, rettet alle in der Stadt, das müsst ihr alles sowieso nicht machen. Deswegen.
Naja, das sind schon so eher nicht, ich will nicht sagen once in a lifetime Verfahren, aber irgendwann passieren sie halt. Hatte meine schon.
Ja? Und in welchen Situationen war das, wo das geschah?
Das ist eigentlich noch nicht mal ein Unfall gewesen. Das war auch so eine Wiederbelebungssituation. Beim Patienten, die kriegen ja dann auch alle so eine künstliche Beatmung mit einem Beatmungsschlauch, so eine Intubation. Und der war an sich schon sehr schwer zu intubieren und hat dann aber geklappt. Dann war der diese Kanülen werden geblockt. Auf jeden Fall war alles undicht und wir wollten auch schon aufhören, weil der Patient sowieso so krank war und so schlecht zurecht war, dass es wahrscheinlich aussichtslos war. Und dann hat er doch einen Puls gehabt, aber wir konnten ihn so nicht weiter beatmen, auch nicht aus der Wohnung transportieren. Und ein weiterer Versuch mit einer Intubation und einem weiteren Atemhilfsmittel hat einfach nicht funktioniert. Also war die einzige Option eben dieser Luftröhrenschnitt. Also noch nicht mal irgendwas Traumatologisches, sondern eigentlich nur eine normale Wiederbelebung.
Aber Sie hatten ein Skalpell dabei.
Wir haben Instrumente dafür. Ich wusste nicht mein Taschenmesser aus der Tasche.
Ich wollte gerade sagen, weil der Boah, die Notärzte muss ich ein bisschen für Opa, Opa sie
sieht gut aus. Ich konnte zu einem sterilen Skalpell greifen.
Das war alles nicht so. Ja gut, wir lachen jetzt, aber es ist natürlich alles ganz schrecklich. Lassen Sie uns mal kurz bei dem Punkt bleiben, was wir vorhin gesagt haben. Also die meisten Menschen haben Angst, logischerweise, vor solchen Situationen, sind die vor allen Dingen hoffentlich nicht gewöhnt. Trotzdem gibt es natürlich Situationen, in denen es nötig ist, wie Sie haben gesagt, die Form, dass man sich beherrscht. Wann ist denn tatsächlich das erste Hilfeleisten aus Ihrer Sicht besonders sinnvoll, Frau Herbrich? Wann würden Sie sagen, sollte jemand wirklich was machen?
Ja, also würde ich mal spontan sagen, immer. Also mir fällt jetzt keine Situation ein, wo man nicht Erste Hilfe leisten sollte.
Ja, weil ich habe Leute oft erzählt, ja hier, wenn jemand einen Herzatemstillstand erleidet, ist das eine unmittelbar womöglich lebensrettende Maßnahme.
Absolut.
Wenn man anfängt, Herzdruckmassage zu machen. Ja. Und dann haben alle Freundinnen und Freunde von mir oder Bekannte, mit denen ich darüber geredet habe, abgewunken und gesagt, ach, das haben wir gar nicht gelernt im Erste-Hilfe-Kurs. Das weiß ich gar nicht, was soll ich da, wo drücke ich? Und das mache ich nicht, traue ich mich gar nicht, sagen die dann. Und wir haben auch nicht, sagen sie dann als nächstes, wir haben auch nicht so ein Elektro-Ding, wo die Schocks mitmachen können, also Defibrillator hätten sie nicht. Und vielleicht könnten Sie da mal sagen, also das ist ja besser, wenn Sie mit Ihrer ganzen Fachautorität das sagen, wenn jemand Herzdruckmassage kann, ist es nicht, das ist nicht einfach nur Show, das ist wichtig, oder?
Das ist total wichtig und da sage ich immer, das kann jeder und letztlich einfach mittig aufs Brustbein drücken, feste drücken, dass man wirklich merkt, dass der Brustkorb reingeht und dann im Rhythmus von diesem berühmten Staying Alive, da macht man nicht viel falsch. Auf die Beatmung kann man im Notfall erstmal verzichten. Hilfe sollte natürlich gerufen werden, aber letztlich alle Statistiken, die wir haben zur Verbesserung der Erfolgsquoten, also der Überlebensquoten nach solchen Reanimationen, gewinnen im Wesentlichen durch die suffiziente Laienreanimation. Also das ist letztlich das, womit die Prognose der Patienten steht und fällt. Wie effektiv werden sie laienreanimiert?
Hat sich das in den Jahren Ihrer Erfahrung verändert? Also beobachtet man, dass das früher mehr Bereitschaft war oder dass heute vielleicht doch mehr wissen, wie es geht und darum jetzt mehr geholfen?
Also das ist ja inzwischen sogar in die Schulen als Schulprojekt eingeflossen, dass da Wiederbelebung gelernt wird. Also man merkt schon, dass wiederbelebt wird. Also wir kommen schon auch an Einsatzstellen, wo wirklich suffizient gedrückt wird. Und was wir halt auch haben, ist, dass wenn jemand die 112 gewählt hat und es besteht der Verdacht auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand, dann machen wir so eine Telefon-Reanimationsanleitung. Das heißt, die Leitstelle bleibt in der Leitung, bis das Rettungsmittel da ist und leitet die Laien an und sagt denen auch, wo sie drücken müssen, wie sie drücken müssen. Also das merkt man schon, dass es da einen Fortschritt gegeben hat.
Gibt es ja mittlerweile auch oft Sprachbarrieren jetzt so?
Ja.
Ist das auch schwieriger geworden oder?
Natürlich, egal wo man in dieser Welt ist, ist Sprachbarriere ein Problem. Auch im Gesundheitssystem. Das ist da ein ganz praktisches Problem bei einer Wiederbelebung. Das kann aber auch ein Problem sein bei der Erfragung von Symptomen. Also wenn man sich nicht verständigen kann, kann man sich nicht verständigen. Also Sprachbarrieren sind überall auf der Welt ein Problem.
Aber arbeiten Sie bei den Telefonaten schon mit KI oder mit Übersetzen? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Weil ja, also KI, also ich arbeite ja nicht in der Leitstelle. Ich glaube nicht, dass Sie da ein ChatGPT oder irgendwas KI mitlaufen haben. Aber natürlich nutzen wir auch Übersetzungstools und sei es nur Google Translate.
Also wenn Sie vor Ort sind, dann das weiß ich. Es gibt jetzt von der Bundesregierung den Reformversuch in der Gesundheitsreform, weil man möchte, das ist die Absicht der Bundesgesundheitsministerin und das hat die Reformkommission, die da getagt hat, auch vorgeschlagen, man möchte die Notaufnahmen entlasten. Das sagt man dann so leicht, als Journalist kann man das problemlos in die Gegend tun und kann sagen, die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagner hat sich vorgenommen, die Notaufnahmen zu entlasten, aber wie nötig ist denn das? Woran merken Sie als Chefärztin, als ärztliche Direktorin dieser ganzen Unternehmung, dass das nötig ist, die zu entlasten?
Naja, also wir haben eigentlich den ganzen Tag ein sogenanntes Overcrowding. Das heißt, wir haben eigentlich von morgens bis abends oder bis nachts ein Missverhältnis zwischen Anzahl der Patienten und der verfügbaren Raumkapazitäten und der Personalressourcen. Und nicht alle sind gleich krank. Um nicht zu sagen, es sind auch sehr viele dabei, wo man tatsächlich auch sagen würde, gut, warum bist du in der Notaufnahme und nicht beim Hausarzt oder beim Niedergelassenen? Also das ist schon zwingend notwendig, damit wir uns wirklich wieder dem Kerngeschäft, nämlich der Versorgung von Notfällen, widmen können. Das ist aber ein bisschen schwierig zu steuern, wenn man ehrlich ist. Also jetzt ist ja der Leidensdruck von jedem Menschen unterschiedlich groß. Also jeder empfindet für sich selbst erstmal, was schlimm ist und was nicht schlimm ist. Und das ist auch nicht einfach zu steuern. Also da müssen schon irgendwie, sag ich mal, zwischen Person und Gesundheitssystem müssen Instanzen meines Erachtens eben, also nicht nur meines, aber müssen Instanzen geschaltet werden, die da so ein bisschen vorselektionieren. Das ist ja auch geplant, das ist auch schon vor Frau Wanken geplant gewesen, dass zum Beispiel integrierte Leitstellen, also wenn man die 112 oder die 116, 117 anruft, dass man immer bei dem gleichen System landet und dass dieses System anhand von Algorithmen dann entscheidet, also dieses System wird natürlich durch Menschen besetzt, aber die Algorithmen sind schon auch KI-basiert, entscheidet dann, das ist was für die Notaufnahme, für den Rettungsdienst, für den hausärztlichen Notdienst, für einen nächstverfügbaren Facharzttermin, Hausarztbesuch und so weiter. Das wäre schon echt eine Hilfe, wenn sowas mal käme. Da warten wir eigentlich schon lange drauf. Das ist nur leider eben auch mit viel Bürokratie erstmal verbunden. Also ob das dann am Ende wirklich zu einer Entlastung führt, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Sinnvoll ist das.
Gibt es so Patienten, die man nicht los wird, die so Heavy User, die ja, immer wieder kommen, die man schon...
Ja, natürlich, die gibt es im Rettungsdienst, die gibt es in der Notaufnahme. Also Heavy ist jetzt so, klingt ja schon fast ein bisschen abfällig, also wir sagen mal Frequent User.
Also das sind Leute, die rufen, die haben, die sind hypochondrisch, also die denken, sie hätten was Schlimmes und das ist nicht...
Ja, nein, das hat unterschiedliche Gründe. Also das sind nicht alles nur Hypochondra, ne? Also... Es sind vielleicht einfach auch Leute, die vielleicht auch eine gesundheitliche Selbstverunsicherung haben. Also
eine gesundheitliche Selbstverunsicherung?
Ja, wir sind ja insgesamt, finde ich, als Gesellschaft so ein bisschen, also die Gesamtgesellschaft ist ja in einem Zustand der Verunsicherung. Und das, finde ich, merkt man auch so in der eigenen Selbstwahrnehmung. Was ist krank? Wie schlimm krank bin ich? Kann ich das alleine? Reichen da Hausmittel? Muss der Notarzt kommen?
Was ist nur Mimi?
Was ist Mimi? Genau. Also im Grunde.
Aber die eine, Sie haben das gerade schon angesprochen. Ein Gedanke ist Notaufnahme entlasten. Es gibt natürlich viele Leute, die sind berufstätig und wenn denen geht's nicht gut, die sagen aber, so wie Sie es vorhin auch gesagt haben, naja, krank heißt ja nicht arbeitsunfähig. Also ich gehe dahin, dann ist es 18, 19 Uhr, wenn ich nach Hause komme, kein Arzt mehr auf. Und dann ist es natürlich, wenn dann die Symptome sich womöglich noch verschlechtern, ist der Weg zur Notaufnahme dann da das Einzige, was vielen Leuten einfällt. Jetzt soll es das so geben, dass die hausärztlichen Notdienste, glaube ich, eine ständige Videoansprache ermöglichen. Würden Sie denn, also könnte ich als Patient darauf wirklich vertrauen? Also wie soll der Arzt per Video beobachten, wenn ich jetzt sage, ich habe im Oberbauch ausstrahlenden Schmerz? Woher soll der wissen, dass ich einfach wirklich nur Bauchbeschwerden oder Magenbeschwerden habe und dass es nicht Symptome eines Herzinfarkts sind, die es ja auch sein können?
Ja gut, das sind natürlich immer Totschlagargumente. Jedes Fieber kann eine Sepsis sein. Also, aber grundsätzlich macht das schon Sinn. Ich glaube, dass das praktisch letztlich wahrscheinlich überhaupt nicht realisierbar ist, dass wir die KV überhaupt nicht leisten können. Aber die Idee dahinter ist ja richtig und prinzipiell gibt es das ja auch schon. Also wir sind ja jetzt in Dortmund eine Notfallpraxis, die außerhalb der Regelarbeitszeiten der Hausärzte eben einen KV-Notdienst hat. Die ist aber zum Beispiel in der Stadtmitte. Und jetzt sind ja menschliche Wesen, die gehorchen ja auch physikalischen Gesetzen, die wählen den Weg des geringsten Widerstandes. Und ich würde mich jetzt vielleicht nicht aus der Stadtgrenze Castrop-Rauxel, wenn ich kein Auto habe, dann fahre ich ja nicht in die KV-Notdienstpraxis in Dortmund-Mitte. Also das kann ich fast schon verstehen. Sondern gehe eben nach Kirchlinde ins Krankenhaus. Aber letztlich führt das natürlich auch dazu, dass insbesondere außerhalb der Regelarbeitszeiten oder der Arztpraxisöffnungszeiten dann eben auch die Notaufnahmen durchaus mit Bagatellerkrankungen verstopft sind. Das wäre an sich noch nicht so schlimm, aber das verlängert natürlich die Wartezeiten. Und führt das dann auch zu Unverständnis, dass man eben nicht sofort drankommt. Also wir sind ja auch nicht nur verunsichert als Gesellschaft insgesamt, sondern wir haben auch so eine etwas reduzierte Toleranzschwelle, finde ich, was Bedürfnisbefriedigung angeht. Also es muss immer alles sofort passieren. Und das merken wir auch in der Notaufnahme.
Wie könnte man denn mehr Verständnis erreichen?
Also wir versuchen das. Also wir drehen Videos und lassen die auch ablaufen bei uns auf den Monitoren. Es ist überall erklärt, nach welcher Priorität Patienten behandelt werden und dass es eben zu Wartezeiten kommen kann. So wie ich eben gesagt habe, wir behandeln, also wenn Sie jetzt sich beschweren, weil Sie, sage ich mal, einen Pickel auf der Nase haben und 3 Stunden warten müssen und beschweren sich hinter bei mir, dann sage ich immer, ja, wir behandeln also die zuerst sterben. Und die gute Nachricht ist, Sie sind es nicht.
Das geht Ihnen.
Also so, das ist jetzt ein bisschen salopp formuliert, aber man kommt schon auch in Erklärungsbedarf. Wir versuchen das aber vorzuverlagern. Also letztlich brauchen wir auch Verständnis. Wir können nicht alle gleichzeitig behandeln. Und wer dann eben nicht so schlimm krank ist, muss unter Umständen dann eben warten.
Wie oft hat man diese Auseinandersetzung? Also ist das...
Ja, Auseinandersetzung klingt jetzt schon ein bisschen dramatischer, als es ist. Aber tatsächlich, also mit Wartezeiten, Unverständnis sind wir schon regelmäßig konfrontiert.
Also die Leute...
Also niemand wartet bei uns, der schwerst krank ist oder schwerst verletzt ist.
Aber wenn Sie jetzt sagen, ich weiß nicht, welchen Ausdruck Sie vorhin haben, Sie overcrowded genommen? Mhm. Der Ausdruck, also dass die Notaufnahme, dass da die ganze Zeit ganz viele Leute sind, die darauf warten, behandelt zu werden. Ist das denn aus ärztlicher oder aus pflegerischer Sicht dann nicht eigentlich besser, als wenn Sie die ganze Zeit da sitzen müssen und es kommt keiner?
Ja, das wäre natürlich auch ein bisschen bore-out gefährdend.
Genau, ja.
Aber das ist ja, also den Zustand kenne ich nicht, das ist auch hochgradig unwahrscheinlich. Also es wäre ja optimal, wenn man mit den vorhandenen Raum- und Personalressourcen sich denen widmen könnte, die es wirklich brauchen. Und das dann auch mit der entsprechenden Sorgfalt. Anstatt, also wir arbeiten immer sorgfältig natürlich, aber es ist schon... Tack, 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 tack. Es ist schon ganz schön getaktet.
Aber wenn man auf Ihre Seiten geht, was man dann auch sieht, habe ich mehrmals geguckt und immer wieder Stellenanzeigen gesehen, dass sie Leute suchen. Wenn jetzt ein junger Mensch, junge Frau, junger Mann sagt, boah, interessant, Notfallmedizin, was müssen Sie dem denn dazu sagen, was nicht in der Anzeige steht? Also was ist das, was der oder sie zu erwarten hat?
Also die Wahrheit ist natürlich, dass wir 90% des Tages keine Notfallmedizin machen und 10% vielleicht wirklich Notfallmedizin machen. Der Rest sind, sag ich mal, Krankheiten. Also das ist also für viele dann auch einfach eine Enttäuschung. Also auch mit dem Notarztwagen fährt man nicht immer zu lebensgefährlich erkrankten Patienten. Also es passieren auch Dienste, wo ich allenfalls mal eine Infusion anlege. Das gibt's auch.
Wie frustrierend ist das?
Ich sag mal, frustrierend ist das jetzt gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag in die Uniform steigen und sagen, hoffentlich passiert heute was ganz Schlimmes. Also dann wären wir ja, bräuchten wir einen Psychiater. Ne? Das wäre ja auch irgendwie nicht normal. Aber letztlich sind wir dafür ausgebildet. Dafür macht man das. Und wenn man dann am Ende des Dienstes immer nur eine Infusion angelegt hat oder eine Tragehilfe geleistet hat, dann ist das auch nicht befriedigend, sagen wir es mal so.
Aber sind alle so abgeklärt oder hat man nicht die Momente im Team, dass einer sagt, ich pack das heute nicht mehr, das war zu viel oder Sachen?
Also theoretisch wäre das möglich, das ist eine Option. Also wenn wirklich was Schlimmes ist und man merkt, das hat das Team irgendwie mitgenommen, das passiert natürlich auch, dann machen wir natürlich Teambesprechungen, Debriefings oder wir nehmen uns auch einfach mal in den Arm, das funktioniert ja auch ganz oft. Aber wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich kann heute nicht mehr weiterarbeiten, das war zu viel für mich, dann kann der auch außer Dienst genommen werden. Und da bestehen auch Seelsorgeangebote dann von, oder Seelsorge klingt immer direkt nach letzter Ölung. Also es bestehen jedenfalls so psychosoziale Notfallangebote auch von der Feuerwehr.
Haben Sie denn mal jemanden aus dem Dienst genommen, der das selber nicht erkannt hat, wo Sie aber sagen?
Nee. Ich habe aber schon mit Menschen im Arm geweint. Also mit Notfallsanitätern.
Die haben Sie getröstet?
Ja.
Und wer tröstet Sie?
Nee, wir haben uns gegenseitig getroffen.
Warum war das nötig? Weil der Einsatz.
Weil es einfach schlimm war.
Das bringt uns nämlich da auf so ein Terrain. Seelsorge, Spiritualität, das große Ganze. Ich habe das als sehr junger Mann gemacht, aber mir kam das oft falsch vor, aber es kam mir schon so vor, warum drücken wir jetzt noch an dem alten Mann hier rum, wenn doch womöglich der Herrgott entschieden hat, dass der jetzt sterben soll. Also soll der in Würde sterben und nicht, dass 3 Leute, also 2 Sanitäter, 3 Sanitäter und ein Arzt, dann da Adrenalin in den Mann rein Dingsen und EKG anschließen und womöglich noch Defi und so weiter. Wie oft ist Ihnen das untergekommen oder haben Sie das schon mitunter hinterfragt, dass Sie sagen, ja, wir spielen jetzt an bestimmter Stelle Gott, weil wir in was eingreifen, was einfach passiert ist?
Ja, das machen wir ja letztlich auch viel undramatischer jeden Tag. Also jede Tablette Penicillin ist, wenn Sie so wollen, Gott spielen. Also das ist ja, sag ich mal, mit dem Natürlichkeitsargument in der Medizin kommt man nicht so richtig weit. Also dann würden die Leute heute noch an der Blinddarmentzündung sterben oder an einer eitrigen Mandelentzündung. Also selbst da spielen wir ja Gott, wenn man so will. Also das ist natürlich, der Vergleich passt jetzt nicht. Aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Man spielt aber auch da nicht Gott. Also letztlich ist das ja keine Entscheidung, die ich treffe und sage, du stirbst, du lebst. Also entweder klappt das, was wir machen, oder es klappt eben nicht, weil es zu spät ist oder weil auch einfach letztlich der Tod seine Ursachen braucht. Also ich habe mal als junge Notärztin ganz voller Elan auf einen sehr alten Herrn noch in eine Thoraxchirurgie gefahren mit Blaulicht und Beatmung und Drainage vom Herzbeutel, der hatte so eine geplatzte Schlagader im Brustkorb. Und dann war ich total entsetzt, dass der Herzchirurg dann gesagt hat, vielen Dank, aber wir machen jetzt nichts mehr. Und da war ich fassungslos. Aber natürlich ist das so. Also der Tod braucht seine Ursachen. Und wir werden alle sterben. Und je älter wir sind, desto wahrscheinlicher ist das, dass wir sterben. Und vielleicht ist die Akzeptanz ist auch einfach nicht mehr so groß in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, dass wir da so ein bisschen hilflos sind. Wobei Alter ja jetzt keine Grenze ist. Also ne, ein 90-Jähriger, der topfit ist, den kann man auch vielleicht noch retten oder sollte man auch. Aber wir müssen auch irgendwann anerkennen, dass wir eben auch nicht Gott sind.
Ja, weil das gehört, ich erinnere mich an so einen jungen Notarzt, der immer zu uns zugerufen hat, wenn die Mannschaften beim Fußball so einen Kreis bilden, sich so pushen und so, wenn wir dann da zugange waren, dann hat er immer so zwischendurch reingerufen, bei mir wird nicht gestorben. Und weil das war seine Ambition. Und so wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, das Beispiel, das Sie genannt haben, vorher, Herr Brüch, es geht ja in eine ähnliche Richtung, dass Sie sagen, da ist der Mann mit der geplatzten Aorta und trotzdem, der müsste doch zusammennehmen. Das würden Sie heute, Sie würden heute nicht mehr sagen, bei mir wird nicht gestorben, sondern Sie würden sagen, der Tod ist Teil des Geschäfts, oder wie würden Sie das sagen? Ist das Ihr Gegner?
Nein, also der Tod ist ja, also wir haben keine Gegner. Also der Tod ist ja auch nicht, letztlich, ich meine, wir sind Menschen, wir werden sterben. Der Tod ist, je nachdem, wie er auftritt, vielleicht der größte anzunehmende Unfall, aber er ist unvermeidlich. Und wenn wir alt sind und krank sind, dann wird er irgendwann eintreten. Es kann Situationen geben, dann ist es trotzdem noch aufzuhalten. Die können auch sinnvoll sein. Also nur weil man 80 ist, muss man nicht an einer Lungenentzündung sterben. Aber eine Wiederbelebung bei jemandem, der zum Beispiel 92 ist, da muss man sich schon auch fragen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Also was ist der Sinn? Na, also wir können das häufig in einer Notfallsituation nicht ad hoc entscheiden. Wir müssen ja erstmal handeln. Sonst ist der Point of No Return ziemlich schnell erreicht. Also man kann ja immer deeskalieren. Das ist auch in der Medizin möglich. Also es ist ja immer so der Irrglaube, wenn einmal Apparate dran sind, dann ist das unwürdig und dann wird das durchgezogen, ob das noch Sinn macht oder nicht. Natürlich können wir deeskalieren. Wir können sagen, es macht keinen Sinn aus prognostischen Gründen oder das hätte derjenige nicht gewollt. Es dürfen Beatmungsgeräte reduziert werden. Es dürfen lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt werden. Das ist möglich.
Ich erinnere mich an die ARD-Themenwoche mit dem Tod. Wir werden alle, also die hieß das Leben mit dem Tod. Und da haben die Plakate aufgehängt, auch an Bushaltestellen von der Werbeabteilung. Und da stand drauf, wir werden alle sterben. Und das, was Sie gerade gesagt haben. Und da weiß ich, dass da Leute, also Zuschauerinnen und Zuschauer angerufen, also Beitragszahler angerufen haben, gesagt haben, diese Plakate müssen sofort abgenommen werden. Das würde Sie zu sehr schockieren. Das spricht in die Richtung, Frau Herbrich, die Sie sagen. Also Leute mögen damit nicht mehr leben. Andererseits möchte man es ja auch nicht jeden Tag auf die Nase gerieben haben, oder? Oder unter die Nase gerieben haben, so ist die Formulierung richtig.
Ja, also aber wir reiben das ja niemandem unter die Nase. Also man muss das ja.
Sie sind ja Beleg dafür, weil wenn Sie damit mit dem roten Auto rumfahren, Blaulicht anlegen, man sich um Gottes Willen, dann wird der eine erwischt. Another one bites the dust. Das ist ja das, was man dabei denkt.
Ja, aber also letztlich müssen wir uns ja irgendwie auch klar sein, dass das Leben endlich ist. Also das.
Weil sonst. Und wobei?
Wir können das natürlich zu verschiedenen Zeitpunkten mehr oder weniger gut verhindern, dass es jetzt endet. Und das ist möglich, das machen wir ja auch.
Wenn Mark Zuckerberg und Elon Musk und diese ganzen Leute erfolgreich sind, dann ist ja vielleicht der Tod irgendwann gar nicht mehr, also ist ja, kann ja umgangen werden.
Ja.
Ich habe das Gefühl, Sie glauben da nicht so richtig dran, so oft, wie Sie den Tod schon persönlich gesehen haben.
Also ich glaube da natürlich nicht dran. Ich stelle mir natürlich gerade die Frage, wer würde das wollen?
Jeder.
Das bezweifle ich.
Also wenn Sie darüber nachdenken, dass oft Leute, die diesen Gesellschaften für humane Sterben oder wie immer das heißt, beitreten und die haben dann die Kapsel und die könnten sich ums Leben bringen. Es gibt so viele Leute, die dann die ganze Zeit rumtönen, Männer vor allen Dingen, hier rumtönen und sagen, boah, wenn es soweit ist, dann beiße ich auf die Kapsel und dann nehme ich die blaue Tablette und dann ist es vorbei. Und dann stellt sich aber heraus, gerade auf den letzten Metern, gerade dann, wenn es ein bisschen eng wird, möchten die eigentlich gar nicht so gerne sterben. Also das heißt, ist die Frage, ist das, kommen diese Leute nur aus Allmachtsfantasien darauf oder befriedigen die ein Bedürfnis, was es durchaus gibt? Ich wäre am liebsten unsterblich.
Also in einem Leben, was so optimal wäre wie jetzt für mich, in meiner aktuellen Lebenssituation würde ich auch sagen, das wäre jetzt echt schade, wenn ich jetzt sterben würde. Ich weiß aber ja nicht, wie das später ist. Wenn ich das Glück haben sollte, alt zu werden, dann ist es ja vorstellbar, dass man denkt, jetzt ist auch gut. Also mein Vater zum Beispiel hatte ausgelebt, bevor der gestorben ist. Das ist jetzt gut. Also ich hoffe mir natürlich, dass ich da auch irgendwann hinkomme.
Ich habe in meinem iPhone alles Mögliche eingetragen, wie alt ich bin, wie viel ich wiege, ob ich Medikamente nehme, was ich für Krankheiten haben könnte. Will man bitte anrufen, wenn mir was zuschüsst? Wird das eigentlich angeguckt oder kommt man da erstmal hin und fängt sofort an zu behandeln? Und wenn dann zum Beispiel der Tod eintritt, dann wird geguckt, ist das wohl ein Organspender, hat der einen Notfallpass oder gibt es da einen mittlerweile für, der guckt so lange ins iPhone rein, während die anderen schon zugange sind?
Das also wir würden ja schon wahrscheinlich am Zugangscode scheitern. Also wir gucken. Ja,
der Notfallpass ist aber verfügbar.
Okay, also tatsächlich, wenn es wirklich kritisch ist, wir kommen rein, Türblick, kritisch oder Wiederbelebung, da wird erstmal losgelegt. Ist er denn, ist es schon Angehöriger, der gesagt, nee, da soll auf keinen Fall mehr was gemacht werden, das wollte der nicht. Da kann man sich natürlich fragen, warum sind wir dann hier? Aber ansonsten wird erstmal losgelegt, weil nach vorne geht's nur einmal. Zurück geht's immer. Und dann, wenn aber Angehörige da sind oder erreichbar sind, dann versuchen wir natürlich schon im Prozess, so früh wie möglich auch rauszufinden, gerade wenn es sich um Alte oder Kranke handelt, sind das alles Maßnahmen, die derjenige überhaupt wollen würde. Das versuchen wir dann schon parallel zu machen. Aber der erste Griff geht nicht an Ihr Handy, sondern erstmal an Sie.
Und wenn viele verletzt sind, zum Beispiel bei einem Unfall auf der Autobahn und Sie sind die Erste, die eintreffen und die anderen Kollegen sind noch unterwegs, gibt es da Regeln? Wen behandle ich zuerst? Jüngere, Kinder, Frauen, Männer, wie wird man sowas entscheiden?
Oh, da gilt auch, es wird zuerst behandelt, wer zuerst stirbt. Also da wird auch triagiert. Also das kommt ja letztlich, was wir im Krankenhaus machen, das kommt ja letztlich von der Straße,
ja,
mit ein bisschen anderen Mitteln und das kommt aus dem Krieg. Also da wird priorisiert nach Bedrohlichkeit.
Nach Bedrohlichkeit oder wo man auch sagt, die Chance, also der hat beide Arme ab, das wird nichts mehr. Also
ja, also theoretisch gibt es, in Deutschland gibt es eine Triagefarbe auf der Straße, also nicht im Krankenhaus, die bedeutet, da ist nichts mehr zu machen. Also das sind Leute, die sind noch nicht tot, aber dann, die kann man nicht mehr retten. Die wird aber faktisch,
lila oder wie?
Nee, die ist tatsächlich blau. Aber da ist faktisch, gibt's das nicht. Das gibt's
also
nur
das heißt,
in der Theorie.
Also wenn jemand auf uns zukommt, ich liege auf der Straße,
nein, also
und
ich
einen blauen Stift.
Das gibt's nur in der Theorie. Also ja, das würden wir nicht praktizieren.
Ach so.
Also da wird tatsächlich erstmal geguckt, ob jemand zu retten ist. Na, wenn wir aber sofort feststellen, kein Puls, keine Atmung, trotz bestimmter Manöver, und es sind noch ganz viele andere da, die beguckt werden müssen, dann ist er erstmal tot. Ja, also da muss man wirklich dann ganz streng gucken, bis man alle gesehen hat, wer ist zu retten und wer muss zuerst gerettet werden.
Und tot feststellen würden Sie als Notärztin dann?
Genau, also das wäre dann zumindest erstmal tot. Das ist keine Leichenschau. Mhm. Ja, aber im Rahmen der Priorisierung wäre das tatsächlich erstmal nicht zu retten. Aber nicht im Sinne von, der lebt noch ein bisschen. Das praktizieren wir nicht. Das gibt's nur in der Theorie.
Und wer macht sich dann auf die Suche nach einem Organspendeausweis? Weil da muss es ja auch schnell gehen, oder?
Ja, also Organspendeausweise, das betrifft uns auf der Straße überhaupt nicht. Das betrifft ja die Kliniken. Also wir würden ja niemanden für Hirntod erklären auf der Straße. Da haben wir ja gar nicht die Möglichkeiten zu.
Ach nicht?
Nein.
Dann hat mal jemand gesagt, nimm bloß keinen Organspendeausweis, hast einen Motorradunfall, dann behandeln sie dich als Letzten, weil deine Organe sind wertvoll. Ne? Die können sie dann.
Nein, also ich habe in meinem Leben dran. Auf der Straße weder bei Toten noch bei Lebendigen jemals nach einem Organspendeausweis gesucht. Also die Frage stellt sich uns überhaupt okay. nicht.
Zumal das ist aber gut, dass du sagst, Nicoletta, weil ich finde, es gibt so irre viele Sachen, die Leute sich erzählen.
Ja.
Und wo man heute denkt, wir leben doch in einer Zeit, ich kann mich fast über jede Krankheit ins Bild setzen mit Dr. Google. Ich gucke einfach nach. Und ich kann auch wissen, also ich weiß, dass mir, wie viele Leute mir erzählt haben, dass wenn man beim Motorradunfall den Helm abzieht, dass der Kopf implodiert, wo man denkt, warum sollte jetzt das unmittelbar dann passieren? Also und der Kopf wird abgerissen und all solche abenteuerlichen Sachen. Das hält sich aber und keiner, und ich habe mich immer gefragt, warum informieren die Leute sich denn nicht einfach? Nehmen wir mal beispielsweise das habe ich häufig schon gehört, beim Bäcker in der Tiernahrungshandlung, dass Leute gesagt haben, ja, der ist auf Intensiv, kannst du vergessen. Das ist aber doch überhaupt gar nicht gleichbedeutend, dass wenn man auf einer Intensivstation liegt, dann ist es doch eigentlich erstmal so, dass man besser oder sagen wir mal pflegerisch aufwendiger behandelt wird als auf einer normalen Station. Das ist doch erstmal der Unterschied, oder?
Nee, also auch. Aber tatsächlich, wenn man auf einer Intensivstation liegt, dann ist man zumindest mal potenziell in Lebensgefahr. Sonst würde man nicht auf der Intensivstation liegen. Insofern ist da schon auch noch ein medizinischer Unterschied, nicht nur einer vom Pflegeaufwand. Und da sind aber auch manchmal die Übergänge dann fließend, also in Richtung Palliativmedizin eben auch. Weil auch auf der Intensivstation können wir auch mit allen Maßnahmen und Möglichkeiten nicht alle retten. Und da ist dann der Übergang zur Palliativmedizin eben auch manchmal fließend. Also manchmal liegen auch Palliativpatienten auf der Intensivstation, die aber nicht originär so waren, sondern ursprünglich mal mit dem Ansatz natürlich dahin gekommen sind, dass alles versucht werden muss.
Aber Leute verlassen die Intensivstation auch auf die Normalstation.
Auch ja, es werden auch welche wieder gesund. Ja.
das ist nur das, was ich sagen wollte. Weil auch den Satz, den haben sie aufgemacht, gleich wieder zugemacht. Das habe ich auch schon tausendmal gehört, ja. Weil Leute das über eine Krebserkrankung gesagt haben, wo man mal denkt, mein Gott, ey, lies doch womöglich was. Eine andere Sache noch, da sind wir vorhin dran vorbeigekommen. Es ist jetzt, ich weiß nicht, welche Zeitung ist aufgemacht, das Gerücht aufgekommen, man müsste, wenn man in Lebensgefahr ist und 112 Anrufer, müsste das bezahlen. Vielleicht können Sie das noch mal sagen, wie das tatsächlich ist.
Also das ist natürlich jetzt ein ganz heißes Thema. Aufgekommen ist das ja, weil letztlich die Kommunen oder die Feuerwehren auf ihren ganzen Fehlfahrten sitzen bleiben, weil die nicht abgerechnet werden können. Und mein RTW zum Beispiel musste ich ja auch selber bezahlen, weil ich privatversichert bin, da kriege ich ja erstmal die Rechnung. Und meine RTW-Fahrt hat irgendwie knapp 800 Euro gekostet. Und da ist natürlich schon, wenn wir überlegen, wie viele Rettungsmittel jeden Tag durch Deutschland fahren, die Frage berechtigt, muss das denn immer sein? Und ja, das ist schwierig zu entscheiden, auch für den Leitstellendisponenten. Es ist auch schwierig für die einzelnen Menschen zu entscheiden, wie schlimm krank bin ich denn eigentlich? Und trotzdem stelle auch ich fest, sowohl in der Notaufnahme wie auch im Rettungsdienst, dass ich manchmal das Gefühl habe, so ein Krankenwagen ist so ein kostenloses Taxi. Also insofern bin ich nicht ganz an diesem Aufschrei beteiligt, wir müssen das alles selber bezahlen, sondern es geht ja vielmehr darum, dass das nicht automatisch alles immer umsonst ist. Also jetzt ist es theoretisch auch schon so, jemand kommt mit einem Krankenwagen, Notarztwagen, Rettungswagen, sind unterschiedlich teuer, unterschiedlich qualifiziert in die Notaufnahme. Und ich muss dann als Ärztin in der Notaufnahme bescheinigen, dass der Transport berechtigt war, sozusagen. Und dann wird er auch kann der abgerechnet werden, umgekehrt wird er dann von der Krankenkasse auch erstattet. Ich habe aber gar nicht die Zeit oft, sofort zu überprüfen, ob das alles berechtigt war. Weil wenn das jetzt zum Beispiel Patienten sind, die eher niederwertig triagiert sind und dann eben im Wartezimmer verschwinden, bevor sie einen Arztkontakt haben, dann sehe ich die vielleicht 3 Stunden später. Aber der Rettungswagen will ja nicht 3 Stunden erwarten, bis ich entschieden habe, das war berechtigt. Also passiert das im Moment eher so, dass das eher großzügig unterschrieben wird, logischerweise. Und die Idee ist ja nicht, dass jeder Bürger, jede Bürgerin den Kranken- oder Rettungswagen selber bezahlen muss, sondern dass man zunächst mal bezahlen muss und das dann bei der Krankenkasse einreichen kann, um es erstattet zu bekommen. Also ich glaube, das ist ein bisschen das Ergebnis davon, dass eben Rettungsmittel auch missbräuchlich bestellt werden. Sonst hätten wir die Diskussion, glaube ich, nicht. Also ich glaube, da müssen wir so ein bisschen ein bisschen gucken auch als Gesellschaft tatsächlich. Also ich bin nicht grundsätzlich dafür, nicht grundsätzlich dagegen, weil es schwierig ist. Also soll ja nicht abschrecken. Jemand, der einen Herzinfarkt hat, soll ja nicht sagen, das ist mir zu teuer. Ich rufe mir keinen Rettungswagen. Aber die Frage ist nicht so schwarz-weiß zu beantworten.
Ja, weil ich sehe immer, ich stelle mir immer vor, dass dann der ältere Herr sich von seiner Frau stützen lässt und lässt sich dann mit dem Polo, mit dem VW-Polo nochmal eben schnell ins Krankenhaus fahren und wartet, dass
ich ihn. Ja, die haben wir natürlich. Die haben wir ja auch. Also
ja, aber das ist beunruhigend.
Wenn genau, aber beunruhigend ist ja auch, wenn sich 16-Jährige, die seit 3 Tagen Schmerzen an der rechten Pobacke haben, mit dem Krankenwagen bringen lassen. Das ist auch beunruhigend.
Das ist allerdings auch beunruhigend, das stimmt.
Sind das eher jüngere Menschen?
Na, das war jetzt nur ein Beispiel. Okay.
Das war nur ein Beispiel, sonst könnte man ihn ja...
Aber das gibt's auch. Also insofern ist es nicht einfach.
Dann kommen Sie aber mit Ihrer ärztlichen Autorität, als Chefärztin von 3 Notaufnahmen, sagen Sie denn dann so einem 16-jährigen Torben, du hast ein bisschen Jucken am Popo und deswegen hast du dich jetzt mal, bist du noch zu retten? Also sagen Sie das dann, oder?
Wenn ich das immer sagen würde, wäre ich wahrscheinlich nicht zu retten.
Das heißt, Sie dürfen
dann könnten Sie mich
das,
wahrscheinlich irgendwo im Gefängnis besuchen.
Sie dürfen das nicht sagen. Sie sagen dann auch, das.
Nein, also das gehört sich ja letztlich auch nicht. Ich bin ja keine Erzieherin. Ne? Also ich, manchmal sage ich schon, also hatten Sie denn kein Auto oder ne, konnte die Mama nicht fahren? Aber letztlich muss man sagen, ich bin keine Heilerzieherin. Also ich bin Heilerin.
Heilerin, gut. Wir haben jetzt für die Heilerin Fragen aus unserer schäbigen Kiste.
Das verheißt nichts Gutes.
Nein, das finde ich nicht. Das ist überhaupt nichts Gutes. Sie sollten jetzt schon in große Sorgen geraten. Der Basketballstar Shaquille O'Neal, The Shaq, 2,16 Meter, wurde einmal gefragt, wie er gegen sich selbst verteidigen würde, weil er so unwiderstehlich war, ne, wenn er sich da in Bewegung gesetzt hat. Seine Antwort war, ich würde es von vornherein lassen. Warum hätten sich da auch ihre Gegenspielerinnen dran halten sollen? Besser gar nicht erst verteidigen. Vorher.
Ja, ich war, glaube ich, auch zu verteidigen.
Sie waren zu verteidigen?
Ja. Also meine Schwester konnte mich am besten verteidigen. Die hat auch mit mir gegen mich in der Bundesliga gespielt und das waren immer meine schlimmsten Spiele.
Warum ist das sie gemacht? Weil man dafür ist ja
da hat schon gereicht, dass die vor mir stand.
Wirklich? Das hat sie schon eine ältere
Schwester. Das hat
Schwester.
Als Verteidigung, nee, jünger, als Verteidigung schon gereicht.
Nicoletta.
Da wusste der Gegner auch immer genau, die muss ihre Schwester verteidigen, ist die raus.
Dann haben wir die raus.
Apropos, wie oft werden Sie noch mit Schwester angesprochen?
Das kommt schon mal vor, aber eigentlich, also ich bin ja auch groß. Ich fülle den Raum, wenn ich reinkomme. Ich glaube, man nimmt mich insgesamt, egal in welcher Szene ich reinkomme, schon als Führung im Raum wahr.
Und wenn es in Ihrem Schockraum Musik geben könnte, wie beim Zahnarzt, welche würde Ihnen bei der Arbeit helfen?
Auf keine. Also ich mache sofort alle Geräusche aus. Also das ist ein Arbeitsplatz.
Ist für Sie nur Geräusch.
Und das ist ein Arbeitsplatz und keine Disco.
Ja, aber es könnte ja sein, dass es zum Beispiel die Stimmung hebt.
Aber meine nicht. Ich muss mich ja am meisten konzentrieren.
Aber wenn jetzt zum Beispiel hier unsere Elena Fischer-Freundin käme und ich meine, passender als
auf keinen Fall. Also ich kann tatsächlich, ich könnte da auf keinen Fall arbeiten. Also da muss die Geräuschkulisse muss minimiert werden. Es muss auf das Wesentliche drauf ankommen. Und hier so eine akustische,
also kein Rock'n'Roll.
Umweltverschmutzung kann man in einem Schockraum überhaupt nicht gebrauchen.
Ich stelle mir vor, das ist halt so motivierend erstmal, wenn man dann denkt, wow.
Nein, das ist meines Erachtens ist es Ablenkung.
Ablenkung.
Aber außerhalb der Arbeit hören Sie schon Musik?
Ja.
Was macht Fernsehserien wie Emergency Room oder The Pit, von denen ich eben schon vorgeschwärmt habe, so erfolgreich, dass sie nicht in Kirchlinde spielen oder dass sie ohne Geruch auskommen?
Ja, also ich gucke die alle ehrlich gesagt nicht, weil mich die oft aufregen, weil es natürlich in erster Linie alles Murks ist, was da gedreht wird. Erfolgreich ist, glaube ich, daran, dass da sehr schöne Schauspieler mitspielen, immer Action ist. Und sich viele ineinander verlieben.
Naja, bei The Pit gibt es sehr viele hässliche Verletzungen. Also da passiert sehr viel. Und man hat das Gefühl, die Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger sind in permanenter Überforderung. Das Erwartezimmer ist immer viel zu voll. Und dann passieren, wo man denkt, die haben doch jetzt gerade im Moment Ruhe. Wieso muss jetzt da schon wieder einer eine Flasche im Auge haben? Und das passiert aber dann die ganze Zeit. Also das kommt mir schon realistisch vor. Ich stelle mir nur vor, diese Leute, an einem Tag ist der 4. Juli, also der Nationalfeiertag in den USA, alle Leute haben sehr viel geschwitzt, riechen und so weiter. Also diese Komponente gibt es gar nicht. Welche Rolle spielt das in der Alltäglichkeit oder ist das durch das Klinische aufgehoben?
Nee, also das stinkt schon manchmal. Das ja. Ist schon so. Ja.
Also, aber der Erfolg ist nach Ihrer Meinung das menschliche Drama.
Ich glaube, es ist mehr das Menschliche in den Fernsehserien. Und vielleicht auch ein bisschen die Erleichterung darüber, wenn man das im Fernsehen guckt, dass es einem selbst gerade alles nicht passiert.
Nicoletta.
Wann haben Sie zuletzt gedacht, selber schuld?
Wahrscheinlich heute Morgen.
Sich selbst
im Krankenhaus oder zu sich?
Zu mich, zu mir.
Zu Ihnen, ja.
Welcher Sexunfall führt am häufigsten in die Notaufnahme?
Definitiv autoerotische Unfälle.
Ja, tatsächlich?
Ja.
Also das ist Ihnen auch schon widerfahren, dass Sie in Kirchlinde oder im anständigen Kastrop oder im Josefshospital entscheiden?
Ja, natürlich, das passiert. Aber ich meine, letztlich ist es ein Unfall. Also wir behandeln das mit aller Souveränität. Es ist ein Unfall.
Aber sagt man dann ja auch öfter schon mal selber schuld? Hm. Also solche Unfälle meintest du?
Ja, also ich würde annehmen.
Ja, aber ich meine, was ist, da müssten wir jetzt mal auf die Metaebene gehen. Also, was ist Schuld? Also,
ja, sowas kommt von sowas.
Ja, das ist aber im Leben auch so. Oder sagen Sie, wenn jemand, dann müssten Sie das auch sagen, wenn jemand mit dem Fahrrad stürzt, der keinen Helm aufhätte,
ja, wer selber hören schuld. Will, wer nicht hören will, muss
oder? Fühlen. Wer Ski fährt, ist selber schuld, wenn er sich das Kreuzband reißt. Wer reitet, ist selber schuld, wenn er sich die Nacken bricht. Wer Motorrad fährt, ist selber schuld.
Ja, aber wer sein, wer
also
sein, wer sein.
Also die Frage ist doch, was sein, ist denn Schuld? Wir sind doch alle ist, freie ist, Wesen.
Das, aber ist das eine gute Idee, dass du dein Glied in einen Staubsaugerschlauch einführst und dann einschaltest? Das ist, muss ja vielleicht nicht
die
sein.
Die Idee ist vielleicht gut, das Ergebnis vielleicht nicht gut. Ich weiß es nicht.
Das ist doch die Anmoderation, wenn der Patient drin ist. Die Idee war gut, aber ganz
anders.
Woran hat es gelegen? Das wäre so eine fußballerische Frage, Nicoletta.
Wie gottlos kann man in einem katholischen Krankenhaus fluchen, wenn eine Intubation misslingt?
Also das scheidet schon deswegen aus, weil die Intubation natürlich nicht misslingt. Und
wenn Sie
man kann ja sowieso nur gottlos fluchen, weil wenn man an Gott glaubt, darf man ja gar nicht fluchen.
Ach wirklich? Man darf nicht, wenn man gottgläubig ist, darf man nicht fluchen.
Wenn man sehr orthodox gläubig ist, darf man nicht fluchen.
Aber Sie fluchen
ständig.
Sie glauben an Gott, aber Sie
ich glaube sehr an Gott und ich fluche ständig.
Sie fluchen wann denn zum Beispiel?
Situativ.
Also auch am Einsatzort.
Wenn es berechtigt ist. Ja, es darf natürlich niemand mitkriegen. Ne? Also sag mal nur, wenn wir so unter uns sind, also oder jemand ist tatsächlich mal bewusstlos oder tatsächlich es geht mal im Schockraum, da läuft was nicht, die Arterie ist wieder raus, irgendeiner hat den ZVK gezogen. Also
können Sie
und der Patient kriegt das aber nicht mit. Dann will ich nicht ausschließen, dass da schon mal ein F-Wort gefallen ist.
Ah ja. Und die, wenn Sie das haben Sie jetzt so ein bisschen ganz dünn erzählt, Frau Herbig. Die Arterie ist wieder raus.
Naja, also wenn Dinge einfach nicht rundlaufen, oder?
Ja, aber das ist ja
irgendwas läuft schief und es gibt ja Gesetze. Wenn etwas schief läuft, läuft es schief und dann läuft es immer weiter schief. Und dann ist das schon mal wert, dass man auch mal flucht.
Die Arterie ist wieder raus, Nicoletta.
Nee. Mich würde noch interessieren, wird eigentlich oft geklaut noch, so BTM oder? Das Betäubungsmittel,
also
wo du so nicht drankommst, wird
da
sowas.
Da kommt man ja nicht dran, genau. Also ich bin ja zufällig die Betäubungsmittel verantwortlich für die Notaufnahmen. Also die sind schon ordentlich abgeschlossen.
Das haben Sie jetzt so gesagt, Frau Herbig, ich sitze ja an der Quelle, freue mich.
Ja.
Ich habe ein sonniges Leben.
Das können Sie überhaupt nicht bezahlen.
Nein, aber das fällt natürlich, also ist ja alles...
Nein, das ist schon alles schwer verschlossen. Also das bedarf schon also extremer krimineller Energie und auch Fantasie, ja. Um das durchzuführen. Also ich würde mal denken, das muss auffliegen.
Gibt es denn Sachen, von denen Sie sagen, das fordert Sie besonders? Ich weiß, dass ich Notärzte kannte, die hat das zum Beispiel immer nervös gemacht, wenn sie Kinder zur Welt bringen mussten in irgendeinem Hausflur. Also was gehört sowas zu den Sachen, wo Sie sagen, oder gerate ich auch wirklich ein bisschen unter Druck? Oder kann das nach den jahrelangen Erfahrungen eigentlich gar nicht mehr sein, dass irgendwas Sie aus der
Doch, Ausbildung also das ist? Passiert natürlich regelmäßig, dass ich Puls kriege. Aber ich kann mich dann natürlich runterregulieren und das gibt's ja. Ich bin ja gegen Wohnwagensprüche, aber es gibt ein sehr schönes Zitat aus dem fünften Berg. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben von Paulo Coelho. Da gibt es einen Satz, die Angst reicht nur bis dahin, wo das Unabwendbare beginnt, dann verliert sie ihren Sinn und dann bleibt nur die Hoffnung, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat. So ungefähr funktioniert meine Tätigkeit. Hm. Und aber so eine Geburt, also ich kann mich an erste Geburt im Rettungsdienst, kann ich mich sehr gut erinnern. Da habe ich noch auf der Anfahrt verzweifelt versucht, im Notarztleitfaden das Kapitel Geburt nochmal schnell. Aber ich habe die Seite gar nicht gefunden, weil ich so gezittert habe. Aber das war natürlich eine Spontangeburt. Das Kind kam von alleine. Ich musste eigentlich gar nicht viel machen. Inzwischen hatte ich ein paar Geburten. Und die Wahrheit ist natürlich auch, dass die Geburten, die, sag ich mal, aus ungewollt im präklinischen Rettungsdienst stattfinden, das sind ja spontan, komplikationsarme Spontangeburten. Und wenn es richtig kritisch wird, dann können wir auch nicht mehr viel machen. Ja.
Da sind auch häufig Frauen, die schon mehrere Kinder zur Welt gebracht haben, mitunter, die sagen, die
Tasche packt. Dann kommt wieder das souveräne Auftreten bei Ahnungslosigkeit. Das stimmt natürlich nicht. Ich kann das auch. Ne? Aber also ich bin inzwischen so weit, ich kann dann den Vater abnabeln lassen. So, also die Souveränität, so weit bin ich jetzt.
Sie sagen dem dann, Sie können jetzt.
Nach all den Jahren schaffe ich das emotional und von der vom Aufregungsstatus her.
Oh wow.
Ja, Sie müssen auch gleich noch in Dienst wahrscheinlich, ne?
Nee.
Heute nicht mehr?
Nein.
Auch keine Bereitschaft?
Nein, heute nicht.
Dann ist das ja eigentlich schon ein Tag zum Abschalten, ne? Oder was machen Sie am Sonntag?
Ja, ich muss ja nächste Woche beim B2Run in Dortmund laufen. Also ich muss irgendwie diese Woche nochmal auf die Piste, damit ich da gegenüber... Also es gibt natürlich da eine Hierarchie. Also niemand darf schneller laufen als die Chefin.
Ach so, ja, natürlich.
Nein, aber die Leute halten sich ja nicht mehr an solche Regeln. Das ist ja schön.
Ach schön, ja gut, dass es hier keinen Unfall gab, ne?
Nein, das ist wirklich wunderbar, Frau Herbig. Das ist total reizend von Ihnen, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie sicher bleiben. Darf auch nicht vergessen, ist nicht immer ganz ungefährlich. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Alles Gute für Sie. Dankeschön.
Vielen Dank. Das war mir eine Freude.